Heute Abend soll uns nochmal das Thema beschäftigen in den Versen 25 bis 32 aus dem 11. Kapitel des Römerbriefes. Ganz Israel findet zur göttlichen Ruhe. Und dieses Wort ganz Israel können wir ja auch so mitverstehen, wie wir es gesagt haben aus dem Galaterbrief, das Israel Gottes, so wie auch die Heiden, die gläubig geworden sind, in diesen Stamm, in dieses Volk mit eingepfropft worden sind. Das gehört dann auch mit zu ganz Israel, zu der geistlichen Zusammenführung und auch zu der äußeren Zusammenführung mit diesem Volk. Ich lese uns also Vers 26 und weitere. Also das ganze Israel selig werde, wie geschrieben steht, es wird kommen aus Zion, der da erlöse und abwende das gottlose Wesen von Jakob. Und dies ist mein Testament mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehme. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber nach der Wahl sind sie Geliebte um der Väter willen. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn gleicherweise, wie auch ihr einst nicht habt geglaubt an Gott, nun aber Barmherzigkeit überkommen habt durch ihren Unglauben, also haben auch jene jetzt nicht wollen glauben an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, auf dass sie auch Barmherzigkeit überkommen. Denn Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Ganz Israel findet zur göttlichen Ruhe. Wir haben ja nun schon viele Facetten betrachtet, dieses Geheimnisses, wie der himmlische Vater es schafft, sein Volk zu segnen, die seinen zu sich zu ziehen, aber auch die Heiden zu rufen und die Leibesgemeinde seines Sohnes Jesus Christus zu bauen. Es sind Werdegänge, die wir nur mit beobachten können, wie sie stattfinden, aber nicht erklären können. Wir können nicht erklären, wie der himmlische Vater das alles miteinander verquicken kann und zu einem guten Ende führt. Wir denken ja immer nur in einer Richtung. Wir haben nicht die Möglichkeit, 10 Dinge zugleich in verschiedenen Richtungen doch in einer Einheit zu denken. Unser Denken ist wie so eine Einbahnstraße, immer nur in einer Richtung. Und was in dieser Richtung nicht unterzubringen ist, scheint uns unwirklich, scheint uns nicht realisierbar. Wir müssen auch eine Sache zu Ende bringen, bevor wir einen wirklichen Freiraum finden, eine neue wieder zu beginnen. Wenn es gilt, 10 Sachen zugleich zu machen, machen wir keine Sache davon richtig. Aber Gott verbindet alles miteinander und bringt alles zu einem guten Ende. So wie es auch in dem Bild im Propheten Ezekiel am Anfang geschrieben ist, als Ezekiel die Herrlichkeit des Herrn sah und er sah den Thron, auf dem der Herr saß, der Thron, der mit Rädern versehen war, die Räder wirkten ineinander. Wir kriegen das gar nicht mit, wie können Räder ineinander sein, ja? 2 Fahrradräder, das eine ist im anderen drin und es funktioniert trotzdem und überall in jeder Richtung, ohne zu lenken, bewegt sich das mal hoch, mal tief, überall organisch gleichmäßig. Das ist bei Gott nur möglich. Er sieht alles, er vernimmt alles, er verbindet alles miteinander. Und so also auch die Führung zum ewigen Heil der Nationen und auch seines Volkes Israel. Das Geheimnis der Teilblindheit nimmt also erst ein Ende bei diesem Volk, dem berufenen Volk, wenn die Einsammlung der Gemeinde, des Leibes Jesu aus den Nationen einen gewissen Abschluss gefunden hat. Die Zeitspanne der Sammlung der Gemeinde unter den Nationen liegt also zwischen den Worten des Herrn Jesus in Johannes 16, ich gehe hin und ich komme wieder. In Johannes 16, Vers 16 und 28 spricht der Herr, über ein kleines, so werdet ihr mich nicht sehen, und wieder über ein kleines, dann werdet ihr mich sehen. Ich gehe hin und ich komme wieder. Vers 28 im selben Kapitel, ich bin vom Vater ausgegangen und gekommen in die Welt, wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Ich gehe hin, ich komme wieder. Und diese Zeitspanne dazwischen ist die Sammlung der Gemeinde Jesu aus allen Nationen. Es ist aber auch die Erlösungszubereitung für den Rest, den Überrest Israels, für den übrigen Teig, für diese Seite, die noch blind ist, dass sie sehen wird. Es ist also nicht nur ein Abgestelltsein des Volkes Israels für die Zeit bis zur Restsammlung der Gemeinde Jesus, sondern zugleich eine Zubereitungszeit. Gott arbeitet immer weiter. Es gibt keine Passivität bei Gott. Es gibt keine Ausfallzeiten, sondern er arbeitet immer weiter. Das geistliche Leben ist unaufhaltsam in Bewegung. Bei uns sehen wir, dass manchmal etwas nicht in Bewegung ist, ist aber nicht das geistliche Leben. Wo das geistliche Leben in uns pulsiert, ist es immer in Arbeit, immer, Tag und Nacht. Darum steht ja auch darüber geschrieben, dass die Aufforderung, wer also dem Herrn folgen will, Psalm 1, und sein Wort hat, der Sinne darüber nach Tag und Nacht. Wir sagen, das geht doch gar nicht, nachts schlafe ich doch. Aber die geistliche Komponente und Seite, die tut das in uns. Sie arbeitet ununterbrochen, Tag und Nacht. Nur die Trägheit unseres Leibes kann das nicht. Und so arbeitet Gott auch weiter an diesem noch blinden Israel, Zubereitungszeit, um die Erlösung zu erkennen, die in Jesus Christus geschehen ist und auch anzunehmen. Der gesamte Teig soll in diese Seligkeit kommen. Ganz Israel soll sich freuen über die Erlösung, die für sie bereitet ist. Und das geschieht zur letzten Zeit. Aus Zion wird dann wieder der Erlöser kommen, ich sage bewusst wieder, weil er schon mal aus Zion gekommen ist für die Nationen. Denn Golgatha, die Reden Jesu, das Evangelium, kam diese Botschaft aus Zion, aus Jerusalem, unter die Heiden. Und wieder, bei der Wiederkunft Jesu, wird aus Zion wieder die Kraft entstehen, um auch den Rest des Volkes Israel hineinzunehmen in die Erlösung. Denn Jesus Christus kommt wieder auf dem Ölberg, Zacharja 14 kommt wieder und wird sich erzeigen als der König aller Könige. In den letzten Worten der Mahnung und den Verheißungsworten des Mose spricht der Herr von diesen zukünftigen Ereignissen ganz deutlich. Also alles ist schon bereit und fertig. 5. Mose 30, Vers 1 bis 6. Da wird also von dem Wenden des Gefängnisses gesprochen, der Wiedersammlung Israels aus den Nationen gesprochen, und zwar nach Jerusalem. Das Herz wird beschnitten, also nicht mehr das Fleisch, sondern das Herz wird beschnitten, die Gabe des Heiligen Geistes und somit die Erleuchtung gegeben für das ganze vollständige Leben mit Gott in Christus. Wenn nun über dich kommt dies alles, es sei der Segen oder der Fluch, das wurde ja also dem Volke Israel vorgelegt, nicht wie man im Lande lebt, wenn du Gott gehorchst, dann wirst du gesegnet, wenn du die Gebote missachtest, dann wird der Fluch über dich kommen. Wenn nun über dich kommt dies alles, es sei der Segen oder der Fluch, die ich dir vorgelegt habe, und du in dein Herz gehst, also das heißt Buße tust, wo du unter den Heiden bist, dahin dich der Herr, dein Gott, verstoßen hat. Wenn du da Buße tust und die Sehnsucht wieder hast zu Gott und nach Jerusalem und bekehrst dich zu dem Herrn, deinem Gott, dass du seiner Stimme gehorchest, du und deine Kinder, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, in allem, was ich dir heute gebiete. So wird der Herr, dein Gott, dein Gefängnis wenden und sich deiner erbarmen und wird dich wieder versammeln aus allen Völkern. Das stand also schon geschrieben, schon zu dieser Zeit, wo sie noch gar nicht in diesem Land gewesen sind, denn Mose kam ja nicht in dieses Land. Er hat ja die Rede außerhalb dieses Landes, das Gott verheißen hat, gehalten. Aber Gott hat schon verheißen, wenn ihr aus diesem Land vertrieben werdet, es kommt dann die Zeit, wenn ihr unter den Nationen Buße tut und eure Sehnsucht wieder groß wird nach Jerusalem, in das Land Israel. Wenn ihr euch bekehrt, dann wird der Herr euch wieder zurückführen in dieses Land. Er wird das Gefängnis wenden und dich wieder versammeln aus allen Völkern, dahin dich der Herr gesandt, ja verstoßen hat, in diesem Sinne erstmal verstreut hat, raus aus dem Land, da wird er euch wieder zurückholen von den Nationen. Und wenn du bis an der Himmelende verstoßen wärest, so wird dich doch der Herr dein Gott von dort sammeln und dich von dort holen. Also mit anderen Worten, ganz Israel soll selig werden. Ich werde Ausschau halten bis in den letzten Winkel dieser Erde, um zu sagen, komm zurück. Gott wird die Seinen suchen. Er hat sie nicht vergessen. Er übersieht sie nicht. Und er wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Eine Rede zu einer Zeit, wo die Väter noch gar nicht das Land besessen hatten. Abraham war ja auch ein Fremdling in diesem Land. Und die Nachkommenschaft Isaak, Jakob und die Nachkommenschaft von Jakob wurde herausgeführt nach Ägypten. Das, was die Väter besessen haben, und du wirst es einnehmen, und er wird dir Gutes tun und dich mehren, mehr als deine Väter. Und der Herr, dein Gott, wird dein Herz beschneiden zu der Zeit, nicht das Fleisch, sondern dein Herz beschneiden und auch das Herz deiner Nachkommen. Das heißt, der Segen wird zu dieser Zeit weitergehen auf Kind und Kindeskind, dass du dem Herrn, deinen Gott, liebest von ganzem Herzen, von ganzer Seele, auf dass du leben mögest. Das ist der Plan Gottes schon mit seinem Volk. Zubereitung auf diesen wunderbaren Tag der Zurückführung. Das Herz des Volkes, des Übrigen, wird auch beschnitten, so wie das Herz des Anbruchs. Des Anbruchs, der dann die frohe Botschaft, das Evangelium von der Erlösung, von Sünde und Tod, aber auch das Evangelium vom Reich Gottes weiter sagen durfte. Die Erleuchtung wird dann geschehen durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, so wie bei den Jüngern zu Pfingsten. Es war beim Anbruch ja nicht anders. Der Anbruch, das heißt der ersten Juden, der ersten Israelis, die Jesus Christus kennenlernten, hatten dieselbe Bewegung bis hin zur Erleuchtung. Denn die Jünger waren wohl mit Jesus unterwegs. Sie waren bekehrt, aber noch nicht erleuchtet. Sie waren bekehrt zu Jesus, aber noch nicht von Neuem geboren. Darum verstanden sie so vieles nicht und machten so vieles falsch. Wir sprechen deswegen ja auch heute immer von den zwei Dingen, Bekehrung und Wiedergeburt. Bekehrung ist das eine. Wir wenden uns hin zu Gott, wir sagen, du hast recht. Aber Wiedergeburt ist dann die Gabe des Heiligen Geistes, die Erleuchtung über den Worten, die Gott sagt, dass man sie plötzlich versteht. Denn nur durch die Erleuchtung können wir tun, was Gott gefällt. So zitierte ja auch Paulus hier den Propheten Jesaja. Im Blick auf diese letzte Zeit, ganz Israel soll selig werden, denn es wird aus Zion der kommen, der abwendet das gottlose Wesen von Jakob. Jakob ist ja der Begriff für Israel. Jakob hat ja den Namen Israel bekommen, als er in seiner großen Not sich festklammerte an den lebendigen Gott, bevor er Esau, seinem Bruder, wieder begegnen musste und Furcht hatte, dass er durch diesen umgebracht würde, getötet würde. Und nicht nur er, sondern seine ganze Familie, alles, was er bei sich hatte. Und als er ins Gebet ging und der Engel des Herrn erschien und ihn angriff und er ihn festhielt und mit ihm rang, einen Ringkampf machte, in der Morgenröte sagte der Engel, lass mich jetzt gehen. Und Jakob sagt, nein, du musst mich segnen. Segne mich, dann lass ich los. Segnest du mich nicht, dann halte ich dich so lange fest. Ich brauche deinen Segen. Und so bekam er danach den Namen Gotteskämpfer Israel. Du sollst Israel heißen, ja? Abwenden das gottlose Wesen von Israel, von Jakob. Dieses Zitat in Jesaja 59, 20, 21 lautet so hunderte Jahre zuvor, wir können heute sagen tausende Jahre zuvor, dass dies bereits verheißen worden ist. Jesaja 59, Vers 20. Denn denen zu Zion, Jerusalem, wird ein Erlöser kommen, und denen, die sich bekehren von den Sünden in Jakob, spricht der Herr. Und ich mache solchen Bund mit ihnen, spricht der Herr, mein Geist, der bei dir ist, und meine Worte, die ich in deinen Mund gelegt habe, sollen von deinem Munde nicht weichen, noch von dem Munde deines Samens und Kindeskindes, spricht der Herr von nun an bis in Ewigkeit. Also das, was durch den Geist Gottes geoffenbart ist, diese Worte und die Kraft des Geistes soll nicht weichen, weder von dem Mund des Propheten noch von dem Volk, bis sich alles erfüllt. Dieser selbe Geist und die Realität des lebendigen Wortes wird in den Überrest des Volkes Israel hineinkommen, beschnitten am Herzen. Noch einmal hob hier der Apostel Paulus hervor, dass ja eben diese Blindheit und dieser Unglaube, der jetzt noch in Israel herrscht, anhält um euretwillen. So haben wir gesehen, um der Heiden willen. Denn gleicherweise wie auch ihr einst nicht geglaubt habt an Gott, aber nun doch Barmherzigkeit empfangen habt, so geht es auch jetzt, dass sie nicht glauben wollen an die Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit, wenn sie dann daran glaubten, auch selbst die Barmherzigkeit bekommen. Nach dem Evangelium sind sie zwar Feinde, und hier steht wieder das Wort, um euret Willen. Nicht nur sind sie zwar Feinde, sondern um euretwillen. Aber nach der Wahl sind sie und bleiben sie Geliebte um der Väter willen. Wenn sie auch diese Barmherzigkeit Gottes, die uns widerfahren ist und ihnen widerfahren soll, noch nicht verstehen, bleiben sie geliebt um der Väter willen, bis dass sie auch diese Barmherzigkeit annehmen, indem nämlich das gottlose Wesen von ihnen durch das Wiedererscheinen des Messias weggenommen wird. Israel, und das müssen wir nochmal so betonen, sollte ja nicht ohne die Gemeinde, die Gläubigen aus den Nationen zur Vollendung, zur Ruhe geführt werden, sondern mit denen, die herzugeführt werden sollten aus den Nationen. 2. Timotheus 2, 4 bis 5 steht ja, dass Gott will, dass nicht nur Israel geholfen wird, sondern allen Menschen geholfen wird. Keiner darf also zuvor oder separat selig werden in dem Schlussakt der Erlösung, so will ich es mal sagen. Wir haben natürlich die Form der Seligkeit schon vor anderen, die es noch nicht erfahren haben. Aber der Schlussakt der Erlösung Jesus zu sehen, gilt dann allen gleich. Und Israel sollte auch in diesen Schlussakt erst mit gänzlich hineingenommen werden. Gott will, dass allen geholfen wird und alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So muss also ein Teil Israels noch warten auf diese Erleuchtung. Welcher Weg von Gott dafür bereitet ist, bis sie dazu kommen? Paulus schrieb auch dies an die Galater in Galater 3, Vers 22. Gott hat alle beschlossen unter die Sünde, auf dass er sich aller erbarme, auf dass die wahre Lebensverheißung in Jesus allein durch den Glauben an ihn erfüllt würde. Ich lese uns mal Galater 3, 22. Die Schrift hat alles beschlossen unter die Sünde, auf dass die Verheißung käme durch den Glauben an Jesum Christum, gegeben denen, die da glauben. Ehe denn aber der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz verwahrt und verschlossen auf den Glauben hin, der da sollte offenbart werden. Also ist das Gesetz unserer Zuchtmeister gewesen, auf Christum hin, dass wir durch den Glauben gerecht würden. Israel, so haben wir gesagt, das Volk der Erwählung, bekam den göttlichen Maßstab in den Geboten im Gesetz und erlag der Versuchung, dadurch Gerechtigkeit erwerben zu können. Aber Gott hat beschlossen, dass alle nur durch Glauben selig werden. Somit sind sie alle unter die Sünde beschlossen, damit er sich aller erbarme und alle sollen glauben. Und die Gefahr, wenn man also eine Grifftabelle kriegt, das musst du tun, das musst du lassen, ist die Gefahr, dass man sich nicht auf den Weg des Glaubens führen lässt. Man hat ja eine Grifftabelle. Wie bin ich ein anständiger Christ? Aha, das und das und das und das. Da bleibt der Glaube auf der Strecke. Der lebendige Glaube pulsiert nicht mehr. Und deswegen muss Gott die Menschen und auch sein Volk Israel in die Situation führen, dass ihnen die Grifftabelle des guten Lebens aus der Hand fällt. Und sie merken, jetzt bin ich an einem Punkt, wo das nicht mehr hilft, sondern ich muss glauben. Ich muss eine lebendige Beziehung zu Gott haben. Manchmal geht es bei uns auch so. Gott muss uns die Grifftabelle des Christseins aus der Hand schlagen, damit wir wieder anfangen, einen pulsierenden Glauben zuzulassen, der sich im Augenblick beschenken lässt und nicht durch Formen, nicht durch selbsterwählte Anweisung oder Gedanken über Christentum. Also wenn wir dort Bücher schreiben wollten, was Menschen über Christentum denken, über Formen von Christentum, da gäbe es der Schreiben kein Ende. Was, das können wir auch in den Gesprächen untereinander ja, also nicht nur hier, sondern auch unter den Gläubigen feststellen. Der eine hat die Vorstellung, wenn du das machst, bist du ein richtiger Christ. Der andere hat jene Vorstellung, wenn du das machst, bist du ein richtiger Christ. Und das musst du auch noch machen. Und jenes gehört nicht dazu. Und das sind alles Grifftabellen. Das zeugt nicht von lebendig pulsierenden Glauben. Lebendig pulsierender Glaube handelt immer individuell und für die Situation bezogen. Nicht nachschlagen, was muss ich jetzt machen, wie im Kochbuch. Das ist nicht so. Aber die Gefahr, wenn man ein paar Anweisungen bekommen hat, liegt immer nahe, dass man daraus so ein Buch macht, ein Nachschlagewerk. Wie muss ich denn jetzt handeln als Kind Gottes? Und das will Gott nicht. Er hat alle beschlossen unter den Unglauben, unter die Sünde, dass er sich aller erbarme, dass er ganz individuell jetzt, heute, hier und morgen wieder anders führen kann. Dass niemand auf einem Weg sich festfährt. Wir merken das auch in den Gemeinden und ist ja jetzt schon auch mein Gebet immer wieder, oh Herr, hilf doch. Ich habe schon in der Jugendarbeit mir aufs Herz gelegt und auch den Verantwortungsringe aufs Herz gelegt. Wenn du eine Aufgabe hast, bete gleich dafür, dass du einen Nachfolger kriegst. Denn die Gefahr ist, du setzt dich fest. Das habe ich schon immer gemacht, das mache ich auch immer weiter. Ich habe immer die Blumen gegossen in der Gemeinde. Warum soll plötzlich ein anderer die Blumen gießen? Ich habe immer schon an der Tür gestanden und Dach gesagt, jetzt macht es ein anderer. Ich habe es immer schon gepredigt und jetzt soll plötzlich ein anderer. Das sind wir. Das ist nicht Geistesleitung, das ist nicht mehr lebendiger Glaube. Gott verändert. Auch an dem Punkt, wo wir glauben zu resignieren, so wie bei Elia. Er sagt, ach, nimm mich weg, jetzt scheint das Ende zu sein. Nein, daran habe ich gar nicht gedacht, sagt der Herr. Da habe ich noch ein paar Aufträge. Lebendiger Glaube führt dich weiter, auch wenn du glaubst, es geht nicht weiter. Lebendiger Glaube führt dich auch weg von einer Sache, wo du schon immer gewesen bist und verändert dich. Das will der Herr aufrichten, nicht das Etablierte. Und Israel war dabei, sich zu etablieren. Jetzt wissen wir ja Bescheid, wir machen alles richtig, ordentlich und das machen wir bis zu unserem physischen Lebensende. Und der Herr sagt, nein, ich will euch leiten mit meinen Augen. Da will ich euch hinbringen, wo es gut ist, wo ihr gar nicht wisst, wo es gut ist. Ich will euch doch segnen. Gott hat alle beschlossen unter die Sünde, unter den Unglauben, damit er sich aller erbarme. Er möchte alles erfüllen, was er zur Erlösung und dem Leben in der Erlösung, in dem Erlöstsein für die Menschen bereitet hat in Jesus Christus. Und da steht das Wort des Herrn drüber, als er am Kreuz rief, es ist vollbracht. Und liebe Geschwister, das ist ein Wort des Studiums. Das sollten wir vielleicht auch mit nach Hause nehmen. Dass wir darum beten, was bedeutet denn, es ist vollbracht? Was ist denn da eigentlich alles drin für mich? Hab ich denn schon alles? Was ist denn, was hat der Herr denn alles vollbracht für mich? Es ist ja viel mehr, als wir glauben, auch für unser irdisches Leben hier noch. Hat er alles vollbracht? Aber wo, an welcher Ecke, wie, was? Darum müssen wir bitten, dass er uns leitet in diesem Vollbracht durch die Zeit, damit wir nicht wieder eigene Regeln und Formen auflegen. Gottes Erwählung bleibt jedenfalls bestehen, wenn es auch der Dienstwille Gottes war, ein Teil des Volkes Israel blind sein zu lassen, bleibt die Erwählung doch bestehen. Seine Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Er bringt auch den Überrest, er bringt dich und mich, da wo wir auch stecken geblieben sind, zum Ziel. Das darf uns trösten. Denn was Gott der Schöpfer einmal gesagt hat, bleibt bestehen. Wir haben ja heute Morgen aus dem Psalm 33 gelesen, Vers 4. Des Herrn Wort ist wahrhaftig, was er zusagt, das hält er gewiss. Er wird nie einen Brief an die Menschen wieder ändern müssen. Wir sagen uns ja, wir müssen unsere Briefe immer wieder überdenken, nicht? Und dann kriegen wir die Ratschläge. Manche sagen, du musst immer erst mal darüber schlafen, bevor du den Brief abschickst. Am nächsten Tag wirst du ihn sicher ändern. Gott braucht nicht darüber schlafen. Was er einmal geschrieben hat, hat er geschrieben. Und durch Pilatus ließ er diesen Ausdruck auch sagen. Pilatus hat ja etwas geschrieben, nicht aus sich selbst. Er hat etwas bekannt gegeben, was Gott bekannt geben wollte. So wie der hohe Priester zu der Zeit Jesu etwas sagen musste durch den Geist Gottes. Es ist gut, wenn einer stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Und dann steht in der Schrift, das hat er nur geweissagt, weil er in diesem Jahr hoher Priester war, weil Jesus sterben sollte für das Volk. Und Pilatus hat auch dann diese Überschrift anbringen müssen. Dies ist der König der Juden. Und als man sagte, schreibt das nicht, sondern er hat gesagt, dass er ist es nicht. Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. So sagt Gott auch, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Das gilt für alle Zeiten. Ich werde das nie zurücknehmen. So lesen wir auch im Blick auf das Opferlamm Gottes in Jesus, dass diese Erlösungstat ewigen Bestand hat und nicht verändert werden muss und verändert wird, kann nicht verändert werden durch Unglauben vieler, sondern bleibt bestehen. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was ich getan habe, habe ich getan. Und das bleibt auch getan. In Hebräer 10 haben wir ja gelesen und auch in Kapitel 9 lesen wir, dass dieses Opfer Jesu eine Auswirkung hat und eine Beständigkeit nicht nur für die Tage in der Zeit, sondern in Ewigkeit. Kapitel 10, Vers 14, denn mit einem Opfer hat er in Ewigkeit vollendet, die geheiligt werden. Was ich getan habe, habe ich getan. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Kapitel 9, Vers 24 im Hebräerbrief. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heilige, so man mit Händen gemacht hat, sondern in den Himmel selbst, nun zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, dass er sich oftmals opfere, gleich wie der hohe Priester geht alle Jahr in das Heilige mit fremdem Blut. Sonst hätte er oft müssen leiden von Anfang der Welt her. Nun aber am Ende der Welt ist er einmal erschienen, durch sein eigen Opfer die Sünde aufzuheben. Was ich getan habe, habe ich getan. Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Gottes Gaben berufen können ihn nicht gereuen. Er kommt zum Ziel. Wir lesen zum Beispiel, und das freut mich immer wieder, und ich möchte auch dazu ermuntern, nicht nur im Neuen Testament zu lesen, sondern auch im Alten Testament und dann vielleicht auch zu vergleichen, Verheißung und Erfüllung. Mir persönlich geht es so, wenn ich zu lange im Neuen Testament lese, kriege ich Entzugserscheinungen. Und ich muss unbedingt im Alten wieder lesen. Man könnte ja sagen, na genügt denn das Neue Testament nicht? Ich habe immer das Gefühl, das reicht mir nicht aus. Ich muss im Alten lesen. Und wenn ich zu lange nur im Alten lese, dann kriege ich auch Entzugserscheinungen, ich muss im Neuen lesen. Und deswegen muss ich möglichst immer beides lesen. Aber ich lese dann sehr lange nur im Alten, aber nachher auch wieder sehr lange im Neuen Testament. Aber ich kann es nicht trennen, ich kann nicht sagen, nur im Neuen Testament. Ich brauche auch das Alte, ja. Denn da steht ja alles schon so wunderbar gesagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und im Neuen Testament freue ich mich, dass das, was geschrieben steht, auch weiterhin Gültigkeit hat. Zum Beispiel bei Bileam. Bileam, der vom Moabiter König Balak, nicht dem Fußballer Balak, ja, da gab es nämlich in der jüdischen Zeitung parallel eine Abhandlung von einem Rabbiner, nicht, der über Balak, den Fußballer, schrieb, ja. Und dann schrieb er auch darin, ja, das ist nun nicht der Balak, ja. Aber er schrieb auch über die Qualitäten von diesem Balak und gab da so geistliche Vergleiche, da war der Fußballer als abgebildet. Balak, der Moabiter König, der ja den Bileam berief, um das Volk Israel aufzuhalten, Fluch auszusprechen über dieses Volk. Er hatte Angst, verdorben zu werden oder verderbt zu werden, umzukommen durch dieses siegreiche Volk, auf dessen Seite eine Kraft existiert, die woanders nicht zu finden ist, nämlich die Kraft des lebendigen Gottes. Sie konnten Sieg haben gegen die Ägypter. Sie konnten Sieg haben gegen die Wellen des Meeres. Sie kamen durch die Wüste und nun kommen sie zu uns. Wir müssen etwas unternehmen, diese aufzuhalten. Und so forderte er Bileam auf, dies Volk zu verfluchen, damit dies Volk nicht die übrigen Völker überrennt und einnimmt. Aber statt zu fluchen, lenkte Gott das Herz des Bileam und er musste statt dreimal fluchen, dreimal segnen und sagte bereits schon das Zukünftige aus über das Volk, über den Messias, über den König aller Könige, über die quasi Entsammlung des Volkes wieder. Das ist das ganze Volk selig würde. Ich lese uns mal diese Begebenheit in 4. Mose 23. 4. Mose 23. Die erste Segnung steht in Vers 9 bis 10. Bileam sollte natürlich und der König Balak da einen Altar bauen, nicht? Und dann ging er immer hin und machte seine Sprüche. Und dann kam er wieder und dann sollte er sagen, was er da bei seinem Orakel nun herausgefunden hat, um Israel einen Fluch aufzulegen. Ja? Aber dann kam Bileam wieder und Gott lenkte sein Herz und er musste aussprechen, von der Höhe der Felsen sehe ich ihn wohl und von den Hügeln schaue ich ihn. Siehe, das Volk wird besonders wohnen und nicht unter die Heiden gerechnet werden. Das musste dieser Mann aussagen. Wer kann zählen den Staub Jakobs und die Zahl des vierten Teils Israels? Gott wird es so mehren und segnen. Meine Seele müsse sterben des Todes der Gerechten und mein Ende werde wie dieser Ende. Da sprach Balak zu Bileam, was tust du an mir? Ich habe dich holen lassen zu fluchen meinen Feinden und siehe, du segnest. Und bei einem zweiten Mal versuchte der Balak das wieder mit dem Bileam, baute wieder ein Altar, gab Opfer, ließ ihn allein, damit er inspiriert wird über einen Fluch. Und dann kam Bileam wieder, Vers 19 und bis 24, und sprach, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lügt, und ein Menschenkind, das ihm etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Sollte er etwas reden und nicht halten? Siehe, zu segnen bin ich hergebracht. Er segnet und ich kann es nicht wenden. Man sieht keine Mühe in Jakob und keine Arbeit in Israel. Der Herr, sein Gott, ist bei ihm und das Trommeten des Königs ist unter ihm. Da war ein König noch gar nicht zu sehen. Nämlich der König, der Messias, der wurde dort schon ersehen, der dann auch König aller Könige werden sollte. Gott hat sie aus Ägypten geführt. Seine Freudigkeit ist wie eines Einhorns. Denn es ist kein Zauberer in Jakob, kein Wahrsager in Israel. Zu seiner Zeit wird Jakob gesagt und Israel gesagt, was Gott tut. Gott redet mit diesem Volk. Siehe, das Volk wird aufstehen wie ein junger Löwe und wird sich erheben wie ein Löwe. Es wird sich nicht legen, bis es den Raub fresse und das Blut der Erschlagenen saufe. Israel wird bis zum Schluss durchkommen. Das musste dieser Bileam weissagen. Und beim dritten Mal, da sagte Balak, also dann werden wir mal den Altar bauen, wo du nicht immer das Volk vor Augen hast. Vielleicht klappt's dann mit dem Fluch. Du siehst immer das Volk und dann kommt dir plötzlich so ein anderer Gedanke ein. Wir bauen das mal so ein bisschen im Abseits die Altäre. 7 Altäre. Und dann opfern wir auf diesen. Vielleicht klappt's dann. Und dann lesen wir, in den weiteren Versen im nächsten Kapitel, Kapitel 24. Ich lese mal die Verse schon davor. Dan und Bileam sah, dass es dem Herrn gefiel, dass er Israel segnete, ging er gar nicht mehr aus wie vormals nach Zauberei, sondern richtete sein Angesicht stracks zu der Wüste, hob auf seine Augen und sah Israel, wie sie lage nach ihren Stämmen, und der Geist Gottes kam auf ihn. Und er hob an seinen Spruch und sprach, es sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind. Es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Und jetzt kommt diese Rede, wie fein sind deine Hütten, Jakob, und deine Wohnungen, Israel. Wie die Täler, die sich ausbreiten, wie die Gärten an den Wassern, wie die Aloebäume, die der Herr pflanzt, wie die Zedern an den Wassern. Es wird Wasser aus einem Eimer fließen, und sein Same wird sein großes Wasser werden, ein großes Wasser werden. Sein König, und jetzt wird wieder von einem König geredet, der noch gar nicht sichtbar war, wird höher werden denn Agag, und sein Reich wird sich erheben. Gott hat ihn aus Ägypten geführt. Seine Freudigkeit ist wie eines Einhorns. Er wird die Heiden, seine Verfolger, fressen und ihre Gebeine zermalmen und mit seinen Pfeilen zerschmettern. Er hat sich niedergekniet wie ein Löwe und wie ein junger Löwe. Wer will sich wieder ihn aufheben? Gesegnet sei, der dich segnet, und verflucht sei, der dich verflucht. Das hat Bileam bereits schon, bevor das Volk Israel im Lande war, geweissagt. Schon hin auf das Königreich des Messias. König aller Könige, er bringt sein Volk zurecht bis zum Ende. Und alle Knie müssen sich beugen, auch der Heiden Völker. Gott gereut nichts, was er sagte hier, auch durch Bileam. Ihn gereut nichts, er lässt alles kommen. Er tut, was er sich vorgenommen hat. Auch den Messias, den Erlöser Israels, und der zugleich auch der Erlöser der Gläubigen aus den Nationen ist, auch den musste Bileam mit Worten ankündigen. Und auch den bleibenden Sieg derer, die bei dem Erlöser sind, verheißen. Und das gilt bis auf den heutigen Tag. Denen, die aus den Nationen gerufen werden und die aus Israel hinzukommen, bis das ganze Israel selig wird. Ich lese noch mal in 4. Mose 24, jetzt die Verse 17 und 18. Bileam war noch nicht am Ende mit seiner Rede. Da ging es nämlich weiter und er hob seinen Spruch an und sprach, das sagt Bileam, der Sohn Beors, es sagt der Mann, dem die Augen geöffnet sind, es sagt der Hörer göttlicher Rede, und der die Erkenntnis hat des Höchsten, der die Offenbarung des Allmächtigen sieht und dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Und jetzt kommt diese nochmalige Rede. Ich sehe ihn, aber nicht jetzt. Ich schaue ihn, aber nicht von nahe. Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen und ein Zepter, ein Königszepter aus Israel aufkommen, und wird zerschmettern die Fürsten der Moabiter und verstören alle Kinder des Getümmels. Edom wird er einnehmen, und Seir wird seinen Feinden unterworfen sein. Israel aber wird Sieg haben. Israel aber wird Sieg haben. Dieses Zepter, die ist dieser Erlöser, Jesus Christus, ist der König aller Könige. Das sehe ich aufkommen in Israel. Und somit werden alle, die auf seiner Seite sind, Sieg haben. Was Gott sich vorgenommen hat, wird er erfüllen, dass ganz Israel selig wird. Die Gnade in Jesus Christus muss also von allen angenommen werden zum ewigen Leben, um im Reiche Gottes bestehen zu können. Den Juden muss die Selbstgerechtigkeit weggenommen werden, die durch das Gesetz unter ihnen entstanden ist, dass sie sich daran probierten und übten, gerecht zu werden. Und den Heiden, sie müssen von ihrer Sündhaftigkeit und Orientierungslosigkeit überführt werden, damit sie durch Buße über ihre Werke diese Gnade ergreifen, die in Jesus Christus angeboten wird. Alle sollen gerecht werden, allein durch Glauben. Vers 30 haben wir es ja gelesen. Ich will es in dem Zusammenhang nochmal sagen, damit wir das wieder gegenwärtig haben. Denn gleicherweise, wie auch ihr einst nicht geglaubt habt, ihr Heiden, an Gott, nun aber Barmherzigkeit überkommen habt durch ihren Unglauben, so haben auch jetzt jene nicht wollen glauben an diese Barmherzigkeit, die ihr bekommen habt, auf dass sie auch Barmherzigkeit überkommen. Aber sie werden zu dem Punkt geführt, dass sie daran glauben, dass ihr Gottes Barmherzigkeit empfangen habt, und dadurch werden sie auch offen sein, selber die Barmherzigkeit Gottes anzunehmen, nicht aus den Werken, sondern aus der Gnade. Wenn Gott also der Herr seinen Heilsplan und Heilswerdegang mit den Nationen und Israel schlussendlich abgeschlossen hat, wird er wiederkommen und gleichsam sein Werk begutachten. Er wird es begutachten wie in den Schöpfertagen. Nach jedem Tag sah er seine Werke an und sprach, es ist gut. Und als er mit der Schöpfung fertig war, sah er wieder alle seine Werke an, betrachtete sie und sagte, es ist sehr gut. Und wenn der Messias Jesus Christus wiederkommt und die Sammlung aus den Nationen stattgefunden hat und die Wiedersammlung seines Volkes, betrachtet er sein eigenes Werk und wird sagen, es ist sehr gut. Was ich mir vorgenommen habe vor Zeiten, habe ich jetzt vollendet. Ich werde mein Reich des Friedens aufrichten. Es ist alles gut. Es ist alles so geworden, wie ich es gesagt habe. Israel wird zur Ruhe kommen, zur gänzlichen Ruhe. Und Ruhe heißt, es ist alles fertig und vollkommen. So wie Gott am siebten Tag ruhte, es war alles fertig, und er sprach, es ist sehr gut. So wird dann Israel auch zur Ruhe kommen, das ganze Israel aus Juden und Heiden, und der Messias wird sagen, es ist sehr gut. Im Friedensreich, da wird man dieses Gute, das Ruhen in Gott erleben. Da wird der Segen so sein, dass die Jünglinge, das ist eine wunderbare Formulierung auch, die Jünglinge werden 100 Jahre alt abgerufen werden. Sind die denn noch Jünglinge mit 100? Ja. Dort wird es diese Gebrechen nicht geben, die Freude am Herrn wird bis ins hohe Alter bleiben und man wird einfach weggenommen werden. Aber man wird nicht deswegen weggenommen werden, weil der Leib nicht mehr mitmacht, sondern weil die Zeit gekommen ist. Man hat das Leben auf der Erde durch Gottes Gnade erfüllt und nun darfst du ganz nach Hause gehen. Jünglinge werden 100 Jahre alt sterben. Wunderbar. Das heißt, es war alles gut. Sie sind zur Ruhe gekommen. Gott selbst ruht nicht eher, bis er sein Wort gänzlich erfüllt. So ruhte er bei der Schöpfung nicht eher, bis nicht alles geschaffen war und er sagen konnte, es ist alles fertig, es ist alles sehr gut. Darum arbeitet er heute auch noch weiter an der Sammlung seines Volkes, an der Sammlung der Gemeinde aus den Nationen bis zur Vollendung. In Jesaja 62 steht es auch, spricht der Herr von dieser seiner Handlungsunruhe, so will ich es mal nennen, bis zur Fertigstellung seines Heilsplanes, zur Erfüllung, wo er sagen kann, jetzt ist alles fertig, jetzt ist alles gut, jetzt sind sie zur Ruhe eingegangen. Um Zions Willen steht hier, will ich nicht schweigen und um Jerusalems Willen will ich nicht innehalten, bis dass ihre Gerechtigkeit aufgehe wie ein Glanz und ihr Heil entbrenne wie eine Fackel, dass die Heiden sehen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welchen des Herrn Mund dann nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Hut in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr die Verlassene, noch dein Land eine Wüstung heißen, sondern du sollst meine Lust an ihr und dein Land Liebesweib heißen. Denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Denn wie ein Mann ein Weib lieb hat, so werden dich deine Kinder lieb haben. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen. O Jerusalem, ich will Wächter auf deine Mauern stellen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht stillschweigen sollen und die des Herrn gedenken sollen, auf dass bei euch kein Schweigen sei und ihr von ihm nicht schweiget, bis, jetzt kommt wieder der Punkt, Jerusalem zugerichtet und gesetzt werde zum Lobe auf Erden. Bis zu dem Tag, es ist alles sehr gut. Alle sind zur Ruhe gekommen. Alles ist geschehen, was Gott gesagt hat. Alles ist vollendet. Alle dienen einmütig dem Herrn. Um den ganzen Berg des Herrn wird niemand einen Schaden ausüben können. Niemand. Selbst die Tiere werden einträchtig nebeneinander leben. Und nichts Böses wird Raum gewinnen. Das ist die Verheißung, die Gott schon gegeben hat durch den Propheten Sacharja. Zu der Zeit wird das Volk einen offenen Brunnen, ein Born, gegen jede Sünde haben. Sieg mehr als Sieg. Durch das Blut des Lammes, Sieg mehr als Sieg durch des Lammes Blut. Das wird man vollkommen erfahren. Was sagt uns das heute? Was geht mit uns dabei mit? Als Kinder Gottes, als Glieder am Leibe Jesu, dürfen und sollen wir uns freuen und auch bereit sein auf die baldige Wiederkunft des Herrn. Freuen auf diese Ruhe, die nicht nur sichtbar dem Volk Israel zugesagt ist, sondern die auch allen Erlösten, die aufgenommen werden, in die Herrlichkeit zugesprochen wird. Es wird Ruhe sein. Jegliche Unruhe, jegliches Hin und her bewegt sein durch herausfordernde Sünde, hört auf. Alles ist dann sehr gut. Und das soll uns jetzt schon bewegen. Und diese Freude auf die Wiederkunft Jesu soll auch unseren Auftrag in dieser Welt noch beleben. Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Aber dieser Auftrag ist dann auch zu Ende. Der ist dann auch zu Ende. Auch hier ist dann alles vollendet und alles sehr gut. Der Tag der Entrückung wird auch diesen Auftrag in unserem Leben zu Ende bringen. Der Kampf des Glaubens mit dem Unglauben hört auf, ist nicht mehr vorhanden. Ewiger Friede umhüllt uns in dem Reich des lebendigen Gottes. Das Lamm Jesus wird uns führen zu den lebendigen Wasserbrunnen. So lesen wir es auch in der Offenbarung, das möchte ich zum Schluss uns noch lesen. Offenbarung 7. Und er wird abwischen alle Tränen, die im Kampfe des Glaubens hier auf der Erde geflossen sind. Offenbarung 7, Vers 9. Bis 17, ich lese mal diesen ganzen Abschnitt. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Heiden und Völkern und Sprachen, vor dem Stuhl stehen, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Sie schrien mit großer Stimme und sprachen, Heil sei dem, der auf dem Stuhl sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Stuhl und um die Ältesten und um die vier Tiere und fielen vor dem Stuhl auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es antworteten der Ältesten einer und sprach zu mir, wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan, woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Stuhl Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Stuhl sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. denn das Lamm mitten im Stuhl wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen, und Gott wird abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen, und er wird sagen, es ist alles sehr gut. Das ist unsere festgesteckte Zukunft im Herrn, die wir jetzt im Geist schon erleben dürfen und die auch ganz Israel erleben soll, im sichtbaren und im unsichtbaren Bereich. Diese Freude möge der Herr schenken, dass sie mit uns geht, auch wenn wir zurückkommen, wenn wir aus der Oase zurückkommen in den Alltag der Widersprüche. Wir werden da hineinkommen. Unser Alltag wird nur noch Widersprüche aufzeigen. Aber mittendrin sollen wir auch im Herzen in dieser Oase bleiben, der Ruhe im Herrn, und uns nicht aus der Bahn werfen lassen. Wir sind Geliebte des Herrn, wir bleiben Geliebte des Herrn und wir werden Geliebte des Herrn sein in Ewigkeit. Er wird über unserem Leben dann sagen, was er an uns getan hat. Es ist alles sehr gut. Hier schließe ich ab die Betrachtung auch des Themas die Hoffnung der Gemeinde Jesu und Israels.